Es ist auch, der Fritz Prischl hat gesagt, irgendwie der Diabetes bzw. die Niereninsuffizienz wird nicht so beachtet in den Studien. Mein Gefühl ist, wenn ich jetzt diese Themen betrachte, wird das sogar eigentlich wesentlich mehr beachtet als die Retinopathie und die Neuropathie, muss man sagen, in diesen Studien. Und ich möchte kurz vielleicht am Anfang, so wie der Fritz eingegangen ist, auf die verschiedene Sichtweise aus Studien, was, glaube ich, ein sehr interessanter und ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und auch interessant, wie ich es erst einmal gehört, die Meer- oder Mare-Einteilung, die Retinopathie. Und wenn wir so die Zahlen anschauen, wie wir sie in Österreich haben, muss man schon sagen, dass wir da von dramatischen Zahlen sprechen. Diabetische Augenerkrankungen, 6.000 pro Jahr, circa alle 1,5 Stunden eine diabetische Neuerkrankung. Wir haben die Erblindungen, 600 steht hier, das ist heruntergerechnet aus der sogenannten D-Code-Studie, das ist die deutsche Studie, für Österreich haben wir diese Zahlen gar nicht. Wenn man mit Ophthalmologen redet und das so ungefähr abschätzt, wie viele in Österreich wirklich pro Jahr sind, wird die Zahl irgendwo zwischen 200 und 600 liegen, wahrscheinlich 300, das heißt jeden Tag verliert eine Person in Österreich aufgrund des Diabetes sein Augenlicht, was dramatisch ist. Und diese Neuropathie, die ja irgendwie auch schwer greifbar und schwer fassbar ist, sind circa 13.000 Neuerkrankungen, also jede Stunde ein Patient. Für die diabetische Retinopathie kennen wir aus vielen Studien und Daten, epidemiologische Daten. Ich habe also einige Studien, die älter sind, weil ich eigentlich auch sehr hart darauf hinweisen möchte, dass, glaube ich, bei all diesen Erkrankungen, und wir haben uns jetzt durch diese neuen Studien, die der Fritz Prischl präsentiert hat, auch ein bisschen wegbewegt von der doch sehr schädigenden, von dem sehr schädigenden Einfluss der Hyperglykämie, die einfach nicht normal ist, auf die Organe. Und wir haben hier die Background-Retinopathie oder auch das Makula-Ödem und Sie sehen, dass das einfach zunimmt, je länger der Diabetes besteht und das zieht sich de facto durch alle Diabetes-Register. Und wenn Sie schauen, wie viel Diabetes, wie viel Retinopathie auftritt, dann sehen Sie 37% der neu diagnostizierten Typ-2-Patienten haben erste Anzeichen retinaler Schädigungen. Und das kommt daher, dass der Typ-2-Diabetes, der ja früher Altersdiabetes geheißen hat, eine genetisch prädisponierte Erkrankung, zum Zeitpunkt der Diagnose meistens schon 5 bis 7 Jahre als manifester Diabetes vorhanden ist und meist noch einmal 5 Jahre bis 10 Jahre vorher im Stadium des Prädiabetes oder der Insulinresistenz besteht. Das heißt, wir haben, bevor wir die Patienten diagnostizieren, sehr häufig eine Zeit, wo es 10 Jahre bereits zum Teil manifest ist, beziehungsweise in einer Vorstufe ist. Und wenn wir sagen, heute ist jemand ein Diabetespatient, dann nehmen wir eine Zahl, den HbA1c-Wert oder den nüchtern Blutglukosewert oder den oralen Glukosetoleranztest. Aber das sind einfach Zahlen, die wir irgendwann, nämlich nicht wir, sondern die amerikanische und europäische Gesellschaft festgelegt haben. Aber man könnte genauso gut sagen, es ist 100. Die Problematik oder der Schaden ist aus meiner Sicht ganz klar die Erhöhung der Plasmaglukose und das gilt auch für die Nephropathie, das gilt für das Herz und das gilt für die Neuropathie. Es ist einerseits ganz sicher die Schädigung des Gefäßes, aber es ist auf der anderen Seite auch die Schädigung einerseits der blutgerinnungsaktiven Faktoren, aber andererseits direkt der Zelle und der Zellorganellen selbst, was ich Ihnen dann ganz kurz bei der Neuropathie zeigen möchte. Und wenn wir beim Auge die Situation haben, dass wir das Gefäß schädigen, beziehungsweise hier eine Atherosklerose haben, wir es in den großen Gefäßen mit den Major Adverse Events haben, haben wir es beim Auge mit den kleinen Gefäßen und wenn wir den Verschluss haben, haben wir die Ischämie, die Hypoxie und dann kommt das Auftreten der Proliferation aufgrund der Hypoxie mit dem Freiwerden des VEGF oder den vaskulären Wachstumsfaktors und wir haben natürlich auf der anderen Seite diese Blutungen, die Netzhautexudate und das Netzhautödem. Wie schaut diese proliferative bzw. diabetische nicht proliferative Erkrankung aus? Sie kennen das, wir können das einteilen in die diabetische Retinopathie, einerseits die nicht proliferative Form, wo die Prävention das ganz, ganz Entscheidende ist. Und dann haben wir die proliferative diabetische Retinopathie beziehungsweise das diabetische Makulaödem, wo wir heute beziehungsweise die Augenärzte ganz entscheidende Therapien machen können mit der Lasertherapie beziehungsweise mit der Injektion des Antikörpers gegen den VEGF, gegen den Wachstumsfaktor. Nicht? Hier sind noch einige weitere Bilder, das sind so Mikroaneurysmen, das sehen Sie. Und wir haben zunehmend auch Screening-Methoden, wo nicht Augenärzte sozusagen ein Augenfundusbild schickt, das dann einerseits vom Computer begutachtet wird, beziehungsweise vom Augenarzt in weiterer Folge bestätigt wird. Und wenn Sie solche Bilder haben, wenn man normal sieht, kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Aber es ist eine Zunahme der Einschränkung des Sehens, sodass am Schluss vollkommener Ausfall von einigen Stellen im Bereich des Sehens ist. Und das ist natürlich für den Patienten, der betroffen ist, ein ganz dramatischer Befund. Das Makulaödem sehen Sie hier. Das ist also die Stelle, wo Sie das schärfste Sehen haben. Hier ist es normal mit der Uveola und hier ist es Zunahme, Einlagerung von Flüssigkeit, auch durch die Hypoxie getriggert und bedingt in die Makula. Und natürlich, wenn Sie dort die Stelle haben, wo Sie sehen, können Sie dort, weil das die Fokussierung und das Brechen ganz anders stattfindet. Das heißt, das Makulaödem auch als Form der diabetischen Retinopathie kann zu jedem Zeitpunkt auftreten. Es ist eine Verdickung der Retina inklusive der Makula. Und der Nachweis ist eben, wenn man hineinschaut, beziehungsweise gibt es auch schon technische Methoden für diese Erkrankung. Und hier sehen Sie ein Bild in der Mitte, so sieht das aus, so ist es normal, der Normalbefund, diese Schichten, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und hier haben Sie dieses diabetische Makulaödem. Und Sie können sich vorstellen, dass man hier nicht mehr sehr viel sieht, wie Sie hier in so einem Gesichtsfeld oder Sehfeld dargestellt bekommen haben. Es ist eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und so, wie der Fritz Prischl vorher gezeigt hat, diese Daten aus der DCCT, und das ist nicht nur diese eine Untersuchung. Es gibt also Unmengen Untersuchungen. Durch die neuen Medikamente geht es ein bisschen verloren, weil man den neuen Medikamenten lauter neue Mechanismen zugrunde legen will, wie das vielleicht in der Niere mit den SGLT2 schon richtig ist. Aber was Sie hier sehen, das sind Patienten, die haben einen Typ-1-Diabetes. Typ-1-Diabetes ist, wenn man, also diese Patienten waren so, definiert man als Autoimmunerkrankung, Zerstörung der Beta-Zelle, Insulinmangel. Typ-1-Patienten, jugendliche Patienten, haben nicht zusätzlich eine Hypertonie, haben nicht zusätzlich eine Störung im Fettstoffwechsel, wie das die Typ-2-Patienten haben, sondern deren eigentlich wichtigstes Feature ist Insulinmangel. Und was passiert, wenn man Insulinmangel hat? Die Glucose kann nicht in die Zelle und ist im Blut hoch. Also eine Hyperglykämie, die hohe Glucose ohne die anderen Noxen. Das heißt, der Typ-1-Patient ist sozusagen der beste Beweis, so wie es der Fritz vorher schon gezeigt hat, auch für die Nephropathie, auch für die Neuropathie, dass die hohe Glucose eine direkte Assoziation hat mit den Schäden, in diesem Fall mit der Retinopathie, so wie es der Fritz vorher gezeigt hat, ganz genauso mit der Neuropathie. Und wir haben ja ein bisschen diese Einteilung, wie man es auch im Studium lehrt, diese mikrovaskuläre Komplikation und die makrovaskuläre Komplikation, wobei mikrovaskulär diese drei Erkrankungen sind, die wir heute besprechen, subsumiert werden. Das ist etwas, was wir heute wissen, was nicht mehr stimmt. Das ist die Hyperglykämie, die Glucose, es macht Änderungen in der Zelle und es kommt zum Teil zu epigenetischen Veränderungen durch die Hyperglykämie mit Produktion von MikroRNA, und das ist auch etwas, was sich dann die Zelle merkt. Und vielleicht haben Sie diesen Legacy-Effekt gehört, wenn Sie, das gibt es auch in der UKPDS, wenn Sie eine Population, also angenommen, ich würde diese Seite des Hörsaals gut einstellen und diese Seite weniger gut einstellen für 5 Jahre. Noch einmal 5 Jahre sind beide gleich eingestellt. Ist die Gruppe, die 5 Jahre besser eingestellt gewesen ist, trotzdem nachher deutlich besser. Das zeigt sich in vielen bis zum Myokardinfarkt. Und das sind, glaube ich, entscheidende Faktoren, wo die Glucose eine Änderung in den Zellen macht und nicht nur im Gefäß. Im Gefäß ist es deswegen wichtig, weil Sie zum Beispiel, wenn Sie LDL in der Zellwand haben des Gefäßes, das normale LDL tut der Zellwand gar nichts. Wenn Sie aber dann durch die Glucose produzierte reaktive Sauerstoffradikale bekommen, dann verwandelt sich das LDL und erst dieses verwandelte LDL wird von Monozyten gefressen, das bildet sich der Makrophage aus, Sie bekommen dann diese Fettdistrix und die Atherosklerose. Hinter all dem ist der Treiber die Hyperglykämie. Und hier sehen Sie sehr klar, nicht, es geht einfach so linear nach oben, je länger die Glucose hoch ist, desto mehr ist der Schaden. Und wenn ich jetzt auf die Therapie der diabetischen Erkrankung eingehen darf, ist, glaube ich, die wesentlichste Therapie ist die Einhaltung und die Normalisierung der Blutglucose. Und das zeigt sich in der Studie Kumamoto, 75% Risikoreduktion weniger Patienten, UKBDS-Studie mit Typ-2-Patienten, da ist 12, 25 und 29% Reduktion, immerhin ein Drittel reduziert. Das ist auch gewaltig. Sie sehen hier die Signifikanzniveaus entscheidend. Und das ist das, was der Fritz vorher angesprochen hat, die Studie, wo mehrere Faktoren behandelt werden, Hypertonie, Blutfette. Und hier bekommen Sie eine Reduktion um 55%. Übrigens nicht nur der Retinopathie, sondern auch von der Nephropathie in dieser Untersuchung. Und hier haben Sie die Steno-2-Studie. Wenn man das nun anschaut, ist das jetzt eigentlich nach 4 Jahren ist es am dramatischsten. Das ist diese Studie, wo der Effekt am längsten war. Dann wurde die Studie nochmal 8 Jahre verlängert. Und dann wurden die Patienten aus der Verlängerung hinaus, also hier war die Studie zu Ende. Und hier, das ist das, was ich vorher erwähnt habe, dieser Effekt hat sich noch einmal 5 Jahre weitergezogen. Das heißt, der Schaden durch die Glucose blieb bestehen und hat sich nicht ausgeglichen in den folgenden 5 Jahren, wo das gleich war. Nicht so, wie der Fritz vorher erzählt hat von den SGLT2-Hämmern. Bei der Nierenerkrankung, wenn Sie das aufhören, ist nach einem Monat das sofort weg, dieser Effekt, weil das sehr wahrscheinlich ein vaskulärer hämodynamischer Effekt ist. Das heißt, die Glucose ist ganz, ganz sicher, die Glucoseoptimierung, das Mittel der Wahl für die diabetische Retinopathie, ganz ohne Frage. Das zeigt sich auch hier. Hier interessanterweise in der ECHORD-EYE-Studie, immerhin im New England Journal publiziert, zwar vor ein paar Jahren, aber trotzdem, da hat es keinen Effekt durch die Blutdrucktherapie gegeben, hat sich in anderen Studien nicht so bewahrheitet. Blutdruck ist sicher ein ganz entscheidendes Kriterium. Und weil ja der Titel ist, welche Medikamente sind nun die, die das Ganze beeinflussen, habe ich Ihnen hier eine Tabelle mitgebracht, die sozusagen alle Effekte der neuen Medikamente zeigt. Ich habe das ein bisschen ausgeblendet, habe nur die Retinopathie, ich weiß nicht, ob das jetzt alle sehen auf dieser Seite, die meisten der neuen Medikamente wurde es nicht angeschaut oder es hat keinen Effekt gehabt auf die Retinopathie, interessanterweise, weil der Effekt sehr kurz war, aber meistens wurde es nicht angeschaut, muss man sagen. In der UKBDS, das ist die Studie, wo der Blutzucker gesenkt wurde, signifikante Reduktion in der Proactive-Studie, das ist die Studie mit dem Actos, also dem Glitazon, das der Fritz auch vorher vorgestellt hat, signifikante Reduktion. Und das Medikament, das vorher so einen tollen Effekt zeigt, bei der Niere, das ist der GLP-1-Agonist, der hat in dieser Studie mehr Erblindungen verursacht. Also eigentlich schlecht. Mittlerweile wissen wir oder sind ziemlich sicher, dass etwas, was Sie bei einem Diabetespatienten auf keinen Fall machen dürfen, sozusagen die wichtigste Therapie ist, nicht von 10 HbA1c auf 7 HbA1c senken in kurzer Zeit und das lassen. Das führt, und da gibt es viele Studien, zu einer deutlichen Verschlechterung der Augenerkrankung. Das heißt, Sie sollen immer eher langsam senken und schon gar dann, wenn jemand eine diabetische Augenerkrankung hatte. Wenn man das weitergeht, ich habe Ihnen das aus 2 Vorträgen von der EASD heraus kopiert, man sieht es auch nicht sehr gut, aber da ist das Empagliflozin, dieses SGLT2-Medikament, das so sehr gut über die Niere wirkt. Sie wissen, das macht Glukoseausscheidung über die Niere. Und da ist, wenn Sie das Medikament nehmen, hinsichtlich Retinopathie deutlich besser als das Placebo. Aber Sie sehen, es ist 0,78 die Hazard Ratio, aber die geht eigentlich über den 1 oder 0 Punkt hinüber. Das sind auch Subauswertungen, die wurden nicht extra verarbeitet. Und das ist vielleicht die wichtigere Untersuchung, wo Sie alle GLP-1-Medikamente zusammenfassen. Dieses Medikament, das in dieser einen Studie mehr Erblindungen gemacht hat. Und wenn Sie alle zusammenfassen, was ist passiert, gibt es Schädigungen des Auges oder nicht, dann sehen Sie, dass eigentlich gar kein Effekt ist. Es ist 0,95. Also diese Angst, dass das GLP-1 direkt das Auge schädigt, das kann man sagen, das ist nicht. In dieser Studie ist der HbA1c-Wert um 1,5 Prozentpunkte relativ rasch am Anfang gefallen und ist auf einem Niveau von 0,8 minus geblieben. Und dann zum Abschluss natürlich eine der entscheidendsten Therapien ist die Injektion dieses Antikörpers gegen VEGF. Das haben Sie alle gehört. Das muss man natürlich momentan noch relativ häufig machen. Alle 2 oder 4 oder 6 Wochen, hängt ein bisschen vom Zustand ab. Aber das sind ganz, ganz effektive Therapien, die das Augenlicht halten. Und das einzige Problem ist, wie bringt man es ins Auge sozusagen? Das macht eine unheimliche Kapazität, wenn Sie wissen, wie viele Patienten mit Diabetes und diabetische Retinopathie es gibt. Das heißt, Zusammenfassung des Augenteils, ein Großteil entwickelt eine Diabetes, verursachte Retinopathie mit den verschiedensten Schäden. Der größte Risikofaktor ist definitiv die schlechte Blutzuckereinstellung, aber auch Blutdruck und Blutfette. Wir sollten alle Patienten screenen, egal wie. Und die kombinierte Therapie Blutzucker, Lipid und Blutdruck ist wirksam. Ein einzelnes Medikament, besonders wirksam, kann man beim Auge, zumindest aus den Studiendaten, die wir haben, nicht herausnehmen. Dann komme ich zur Neuropathie. Neuropathie ist noch sehr viel schlechter untersucht, interessanterweise. Es ist doch wahnsinnig schwer zu evaluieren. Ja? Bei der Niere kann ich das Blut abnehmen oder ich kann den Harn messen im Labor, ist einfach. Beim Auge kann ich hineinschauen, sehe ich die Veränderungen direkt. Bei der Neuropathie haben wir sehr, sehr simple Methoden, um das zu messen. Wir machen so einen Test direkt, dass wir mit so Fäden auf die Haut, spürt man das oder spürt man es nicht. Wir machen nicht Nervenleitgeschwindigkeit, das ist eigentlich die Methode der Wahl, die wir verwenden sollten, um die Neuropathie wirklich festzustellen. Und dann kommt gerade beim Diabetes noch etwas dazu, weil die meisten Patienten, die wir haben, ja Typ-2-Patienten sind, dass die Neuropathie, die Polyneuropathie wirklich mannigfach Ursachen hat. Da ist nicht nur der Diabetes, den wir natürlich diagnostizieren können, es ist Alkohol, gelegentlich paroneoplastisch, es kann die Schilddrüse sein, es kann die Niere sein, Kollagenosen, andere toxische Faktoren, Medikamente, Porphyrie oder eigene seltene andere Erkrankungen. Das heißt, vor allem der Alkohol ist ein sehr verbreitetes Instrument in Österreich, das auch ganz ordentlich Polyneuropathie verursachen kann. Und wenn wir hier diese Pathogenese anschauen, dann ist es nicht diese rein mikrovaskuläre Komplikation, sondern Sie haben hier eine ganze Reihe und es gibt viele, viele, viele Untersuchungen, die das gezeigt haben im Tierversuch und auch bei Menschen, dass die Veränderung, Glykolisierung anderer Proteine, andere oxidative Stresssituationen, Veränderungen verschiedener Signalkaskaden, Proteinkinase C, und Sie haben in der Zelle direkt eine Veränderung, das gilt auch für die Herzmuskelzelle, das gilt auch für den Podozyten in der Niere, für all diese Substanzen im Organ, und es ist nicht mikrovaskulär, das ist ein Gefäß, das kaputt ist und deswegen ist es schlecht versorgt, sondern es ist direkt die Hyperglykämie und andere Faktoren, und da gibt es also ganz tolle Arbeiten, hier eine aus Neuron 2017 von Feldmann, der das zeigen kann, dass es direkt in diesem Verbindungsknoten zu einer Veränderung von proexzitatorischen Substraten kommen kann, dass es sogar eine Gain of Function gibt, was ja ein Hauptproblem ist in der diabetischen Neuropathie. Gerade diese nicht schmerzhafte diabetische Neuropathie, das ist das, was die meisten Patienten haben. Das bedrückt, wenn man weiß, es ist diabetisch oder man kann es dem zuordnen, ist das bei den meisten Patienten ganz locker aushaltbar. Das sind so Sensationen, Parästhesien, ein bisschen Kribbeln oder Taubheitsgefühl in den meisten Fällen. Die schmerzhafte diabetische Neuropathie ist eher etwas Seltenes, aber sie ist teilweise ausgelöst durch die sogenannte Gain of Function, das heißt, durch Veränderungen wird mehr Funktion in den Nerven hineingelegt, sodass das Exzitationspotenzial stärker transportiert wird. Und dann, das darf man auch nicht vergessen, es gibt sehr, sehr viele Medikamente, die eine Polyneuropathie machen, wie zum Beispiel oft verwendet Metronidazol oder die Quinolone, nicht? Also das Ciprofloxacin und all diese Medikamente machen gerne eine Polyneuropathie oder Colchicin zum Beispiel, das kommt immer mehr wieder in Mode, Amiodaron, nicht sehr, sehr häufig verwendetes Medikament. Also es gibt eine ganze Reihe an Medikamenten, die das verursachen. Wenn man nun schaut, wie ist die ausgeprägte Polyneuropathie beim Patienten mit Diabetes, so ist das etwas relativ Komplexes. Es gibt meistens eine Polyneuropathie, das heißt mehrere Nerven und mehrere Nervensysteme sind geschädigt. Aber es gibt durchaus, und das ist oft gerade bei Patienten am Anfang oder bei Diagnosestellung, eine Mononeuropathie. Der Patient präsentiert sich mit einer Facialisparese zum Beispiel, die wieder vergeht. Aber die Ursache ist der Diabetes im Hintergrund oder auch eine Parese des Nervus ulnaris, Peroneus femoralis oder ähnliches. Aber meistens ist es eine Polyneuropathie. Risikofaktoren, gleich wie bei den anderen Erkrankungen, Diabetesdauer, HbA1c, und oft sind sie in Kombination mit den anderen, weil der Blutzucker ja überall herumschwimmt sozusagen und alle Organe gleichermaßen schädigt. Aber natürlich auch die Hypertonie, BAVK, ganz, ganz wichtig, Rauchen und Alkohol, aber auch Übergewicht, natürlich Alter und Bewegungsmangel. Und hier haben Sie die Risikofaktoren aus einer sehr schönen Arbeit aus dem New England Journal 2005. Da sehen Sie auch das Risiko und da ist die Hypertonie einer der Treiber interessanterweise für die Neuropathie. Die Hypertonietherapie ist interessanterweise auch sehr wenig untersucht, obwohl es da ja viele, viele, viele Studien gibt, aber die Neuropathie ist in den ganzen Hypertoniestudien gar nicht so viel untersucht. Auch das Rauchen, das wissen wir schon. Und dann kommt eben HbA1c und vor allem auch HbA1c-Veränderungen. Das ist ja etwas, was jetzt immer mehr Beachtung findet, seit wir diese neuen kontinuierlichen Messmethoden haben, wo wir sehen, wie die Blutzuckerwerte schwanken. Und diese Schwankungen scheinen auch sehr aggressiv und sehr toxisch zu sein. Aber Sie sehen, für die Neuropathie, die HbA1c als Ausdruck der Glukoseeinstellung, die Veränderung und die Diabetesdauer, das Cholesterin, interessanterweise hier in dieser Untersuchung, gar nicht. Und wenn Sie hier schematisch sehen, was gibt es, etwas, was wir beim Diabetespatienten ja gar nicht beachten, wir haben immer nur peripher die Schmerzen und das Taubheitsgefühl, die Parästhesien und die Schmerzen. Es wird aber ganz vergessen, dass das ganze autonome System, kardial, Herzfrequenzstarre, der stumme Myokardinfarkt, der Diabetespatient spürt das nicht. Das ist alles diabetische Neuropathie, gastrointestinal nicht beachtet, weil wir es kaum messen können. Das ist noch viel, viel schwieriger zu messen. Wir haben eigentlich keine geeigneten Messmethoden, nicht? Wir können C3-Arzentest für die Magenpassage oder ganz komplexe, schwierige Untersuchungen machen. Das ist leichter. Das fragen die Patienten, wenn sie eine Libido-Störung haben oder eine erektile Dysfunktion. Das sind Dinge, die sie fragen, wo sie sich oft auch genieren, die Männer zumindest. Und dann ganz, ganz wichtig natürlich die trophischen Störungen. Also das ist der Ausdruck der Neuropathie beim Patienten mit Diabetes. Und das, was so typisch ist, ist diese periphere Neuropathie, brennend, elektrisch, scharf, aber auch dumpf und kribbelnd. Pro Patient ist das aber doch relativ immer ein Symptomatik eigentlich im Vordergrund und verändert sich nicht sehr dramatisch. Und interessanterweise ganz typisch, 100% die Füße betroffen, 40% die Hände und auch hier gibt es unterschiedliche Lokalisationen, wo der Schmerz auftritt bei der diabetischen Neuropathie. Und wenn man die Grundsäulen der Therapie, bevor ich vielleicht ganz kurz auf die Medikamente eingehe, wo man gar nicht so viel sagen kann leider, also ist die drei Grundsäulen, ist nach wie vor die optimale Blutzuckereinstellung, wobei das sehr, sehr wenig ist. Ganz, ganz wichtig die Fußpflege und die Schmerztherapie. Da möchte ich auch ein Wort dazu sagen. Der grundsätzliche Verlauf der schmerzhaften diabetischen Neuropathie ist 50% für Spontanremissionen sehr, sehr kurze Zeit, innerhalb eines Jahres. Und wahrscheinlicher, da gibt es ein paar so Ursachen, wann das eher auftritt, dass es schmerzhaft ist, wenn es schnelle Veränderungen sind oder oft auch am Anfang. Und das, was in Assoziation oft ist mit der diabetischen Neuropathie, ist sehr häufig auch ein Ulkus im Bereich des Fußes. Und hier wieder von Professor Malik in Neurobiology eine Arbeit, der zeigen kann, wenn Sie einen Fuß-Ulkus haben als Diabetespatient, dann ist die Mortalität fast so, wie wenn Sie ein Lungenkarzinom haben. Nicht? Und wir kennen diese Daten ja zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder, die Herzinsuffizienz, wie hoch die Mortalität ist, oder die wird meistens gebracht. Aber auch wenn Sie eine diabetische Neuropathie haben mit der Ausprägung eines Fußulkus, das ist ja häufig die diabetische Neuropathie der Treiber, dann ist die Mortalität sehr hoch. Und das ist natürlich etwas, was wir behandeln wollen. Und da ist die Blutzuckereinstellung und wiederum eigentlich egal, mit welchem Medikament oder sagen wir vielleicht zu wenig untersucht, so wie der Fritz Prischl am Anfang gezeigt hat. Optimale Blutzuckereinstellung hier gemessen mit Nervenleitgeschwindigkeit. In der DCCD-Studie sehen Sie 50-prozentige Reduktion. Das heißt, die Blutzuckereinstellung ist das A und O. Und das ist auch das, was man verstehen kann, wenn man die Pathophysiologie dieser Erkrankung bzw. dieser Schaden im Hintergrund hat. Und dann gibt es eine Untersuchung eine Meta-Analyse, die überall schreibt, bei den Typ 1ern bringt es was, Typ 2er, nein. Ja, das ist dramatisch, weil die Typ 2er halt viele andere pathophysiologische Mechanismen haben. Aber wenn man die Nervenleitgeschwindigkeit misst in der UKBDS, beziehungsweise im Long-Term-Follow-up, wird das auch positiv. Und noch einmal auf die Steno-2-Studie zurückzukommen. Vielleicht darf ich trotzdem, auch wenn es schon spät ist, ein Wort noch einmal zu dieser Studie verlieren. Das sind Patienten, die wurden hier eingeschlossen, hatten als sozusagen als Schaden eine Mikroalbuminurie, nicht, wo der Fritz Prischl vorher gesprochen hat. Das war das Risiko dieser Patienten. Sie hatten einen Diabetes, 25% hatten eine Herzerkrankung. Und dann war das Ziel, was auf Fritz vorher gesagt hat, diese multifaktorielle Therapie, das heißt, wir behandeln den Blutzucker, den Blutdruck, die Blutfette und sie haben auch noch ein Aspirin bekommen, die Patienten. Und dann hat man nach 4 Jahren, das war der erste Teil der Studie, zweiter Teil der Studie, hat man gesehen, die Herzinfarkt- und Schlaganfallereignisse, die gehen auseinander, das heißt, die werden in der besser behandelten Gruppe weniger. Aber was Sie oben sehen, während der Studie nach 4 Jahren und nach 8 Jahren, mit der Sterblichkeit tut sich überhaupt nichts. Ja, das bleibt vollkommen gleich. Und das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend und in all diesen Studien, die auch vorher zitiert wurden, die nur 3 Jahre oder 4 Jahre laufen, die diese amerikanische Behörde verlangt, ob die Medikamente sicher sind, da kommt sogar in einer Studie die Mortalität heraus als positiv, aber eigentlich kann das ja gar nicht, weil das einfach viel zu kurz ist in diesen Studien. Weil wenn Sie schauen, nach 8 Jahren war die Studie aus, man hat gesagt, okay, da ist ein toller Benefit für die Patienten, die besser behandelt sind, wir müssen aufhören und alle Patienten gut behandeln. Okay? Vom Zeitpunkt 8 Jahre wurden alle Patienten gleich behandelt, hat man auch gesehen, Blutdruck war gleich, HbA1c war gleich, Blutfette waren gleich, über die nächsten 5 Jahre, die waren vollkommen gleich. Sie sehen, diese Schere geht weiter auseinander und Sie sehen, was hier herum passiert, die besser behandelt sind, sterben zu 50% oder zu 100% weniger als die, die nicht so gut behandelt waren, die ersten 8 Jahre. Das ist, finde ich, einer der dramatischsten Befunde, ist wohl eine kleine Studie, aber das sollte man immer überlegen, wenn man diese 9 Studien betrachtet und das ist etwas, was mir ein bisschen verloren gegangen ist in letzter Zeit, schnell und es darf nur ein spezifischer Medikamenteneffekt sein. Ich glaube, wir haben die meisten Studien viel zu kurz betrachtet. Und da hier die Neuropathie, periphere Neuropathie, Sie sehen, da ist der Effekt kleiner, der wurde auch nicht so genau untersucht. Hier die autonome Neuropathie, Herzfrequenzstarre. Sie sehen die ersten 8 Jahre und das zieht sich weiter bis noch einmal 5 Jahre. Therapie, Blutzucker, Blutdruck, Lipide. Die periphere Neuropathie, die war von Anfang an nicht so gut und hat sich da auch leider nicht dargestellt als signifikant, muss man sagen, in der Steno-2-Studie. Dann gibt es eine Untersuchung Medikamente, also die verschiedensten Diabetes-Medikamente wurden nicht wirklich getrennt untersucht, aber es gibt eine Untersuchung für das Fenofibrat als Fibrattherapie mit einem deutlichen Benefit. Es gibt auch sehr unterschiedliche antihypertensive Medikamente mit verschiedensten Einflüssen. Und vielleicht darf ich zum Abschluss noch etwas sagen zur Schmerztherapie bei der schmerzhaften diabetischen Neuropathie. Sie haben hier die Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft von der Professor Lechleitner herausgegeben und Sie sehen verschiedenste Evidenzgrade der Empfehlung mit verschiedensten Medikamentenklassen, Antidepressiva, Antikonvulsiva, Opioide, Alpha-Liponsäure. Und für alle gibt es verschiedenste Studien, sogar bis 1a bei der Alpha-Liponsäure. Und wenn man das dann in weiterer Folge anschaut, einen Cochrane-Review für das Gabapentin, das ist das Neurontin, wahrscheinlich das häufigst verwendetste Präparat in der schmerzhaften Neuropathie, dann sehen Sie, eine 50-prozentige Schmerzreduktion macht das Medikament zu 40%, Placebo 21%. Und wenn Sie von 30% reden, 50% versus 37% mit dem Placebo. Das heißt, Sie geben ein Medikament für eine Erkrankung, die sowieso selbstlimitierend ist. Und darum kriegen Sie eine sogenannte Number Needed to Treat von 6. Das gibt es ja in fast keinem Bereich der Medizin. Weil wenn Sie wo etwas geben für eine Erkrankung, die selbstlimitierend ist, wird die Number Needed to Treat sehr niedrig. Weil hier haben Sie eine Number Needed to Treat für das Placebo von 10, was natürlich ein ganz, ganz toller Effekt ist, aber Sie haben gar nichts gegeben. Ja? Und so muss man natürlich all diese Medikamente und diese Untersuchungen natürlich auch bewerten und kriegen dann ein anderes und ein eigenes Gesicht. Und es gibt Leitsätze für die medikamentöse Therapie der schmerzhaften diabetischen Neuropathie, die ganz klar sagt, das ist nur nicht symptomatisch und nicht ursächlich. Das ist eben ein ganz anderer Therapieansatz und man macht das zur Verbesserung der Qualität des Lebens der Patienten, weil viel auch Psyche bei, aber es ist Psyche mitspielt, aber es ist nicht ursächlich und man soll wieder die Medikamente verhindern und vermeiden, die renovaskuläre Schäden oder kardiovaskuläre Langzeitrisiken bergen. Fußpflege, glaube ich, ist da was ganz, ganz Wichtiges bei der diabetischen Neuropathie. Wir haben hier auch ein sehr junges Publikum. Das Wichtigste ist die Selbstkontrolle auf Fissuren, auf Kallusbildungen, trockene, aufgebrochene Haut. Das heißt, die tägliche Selbstkontrolle der Patienten mit Neuropathie. Damit darf ich diesen Teil abschließen. Ich kann sagen, die diabetische Neuropathie ist sehr häufig. Sie ist meist nicht schmerzhaft, drum auch nicht so unangenehm. Die Antihyperglykämie-Therapie, und da ist ein bisschen egal, mit welcher Substanz, ist unglaublich effektiv. Das hat man gesehen in der Studie bei den Typ-1-Patienten. Bei den meisten Medikamentenstudien ist die Neuropathie nicht in diesem Ausmaß untersucht, bis gar nicht untersucht. Wir haben auch nicht die Untersuchungstechniken. Die schmerzhafte Neuropathie ist unangenehm, aber zum Glück im Großteil selbstlimitierend und diese wirklich ganz schmerzhaften Neuropathien sind wahrscheinlich auf der einen Seite sehr selten und auf der anderen Seite wahrscheinlich doch eine Kombination mit anderen toxischen Substanzen, die man sicher auch durchschauen muss. Und dann ist etwas, was wahrscheinlich aufgrund bei der Schmerzsituation gar nicht anders geht, wenn das Placebo auch so mischt, die ADA, das die amerikanischen, die deutschen und die internationalen Schmerzleitlinien sind sehr, sehr, sehr heterogen. Alle empfehlen was anderes, die sagen, dieses Medikament schon, dieses nicht. Da würde man, das müssten Sie sich, wenn Sie wollen, einmal durchlesen. Das ist wirklich erstaunlich, wie sich die widersprechen. Und damit, glaube ich, bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.